werden wie er, haben wir formuliert. Und wir dachten, es könnte uns nur gut tun, wenn wir so werden wie Jesus. Es könnte unsere Gemeinde gut tun und den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Werden wie Jesus, das kann eigentlich nur gut sein für uns, ne? Hatte Jesus jemals Stress oder schlechte Laune? Oh, ich muss noch die Bergpredigt machen. Wie soll ich das alles nur schaffen? Und die Erwartungen der vielen Menschen, das wird mir einfach alles zu viel. Oder hatte Jesus Sorgen? Oh, wie soll ich die vielen Menschen satt bekommen mit diesen 5 Broten und den 2 Fischen? Oder hatte Jesus jemals Angst? Oh, diesen Sturm überleben wir nicht. Wie sollen wir ans rettende Ufer kommen? Nee, Jesus war die Ruhe und die Gelassenheit in Person. Selbst im heftigsten Sturm konnte er schlafen. Wer will nicht so werden wie Jesus? Und die Menschen waren auch gerne mit Jesus zusammen, die meisten zumindest. Es war einfach angenehm, bei Jesus zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und so werden auch wir angenehme Zeitgenossen, wenn wir mehr so werden wie Jesus. Aber dieses Werden wie Jesus, das ist nicht nur so ein nice to have, so nach dem Motto, wenn du schon vieles ausprobiert hast, probier das doch mal aus. Oder wenn du mal was Neues ausprobieren möchtest, dann versuch mal werden zu wie Jesus. Nee, es ist unsere Bestimmung, so zu werden wie Jesus. Gott will das so, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. So schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Wir sind von Anfang an dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Also das ist unsere ursprüngliche Bestimmung, so wie es in der Schöpfung ursprünglich gedacht war, dass wir als Ebenbild Gottes sind, dass wir das Bild Gottes widerspiegeln in dieser Welt. Das ist unsere Bestimmung und da sollen wir hinkommen, werden wie er. Und Paulus schreibt dann in seinem 2. Brief an die Korinther, wie das gehen kann, nämlich indem wir die Herrlichkeit des Herrn betrachten und dadurch werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Also wenn wir die Herrlichkeit des Herrn in seinem Wort anschauen, in seiner Gegenwart, werden wir verwandelt werden. Und das kann man eben in den Evangelien dann sehr schön beobachten. Ne? Wie hat Jesus gebetet? Wie hat Jesus geliebt? Wie hat Jesus geredet? Das waren 3 Aspekte, für die wir uns entschieden haben. Es gibt noch viel mehr und ich habe auch einige jetzt schon in Predigten auch angesprochen. Beten wie er, das ist uns auch ganz wichtig. Wir wollen im 2. Halbjahr einen Schwerpunkt in der Gemeinde auf Gebet legen. Dazu wird es im September eine Predigt geben mit Christoph Roth. Das ist so der Johannes Hartl der Wetterau, habe ich mir sagen lassen. Also er ist ein Beter und der soll uns motivieren zum Thema, wie Beten Spaß machen kann. So habe ich es mal formuliert. Und anschließend gibt es 2 Gebetsseminare mit Thomas Penzel und danach soll dieses Haus in ein Gebetshaus verwandelt werden. Wir wollen dieses Haus soll ein Gebetshaus sein. Das ist das Motto. Wir werden also von Mittwoch, 25. September nach der Mitgliederversammlung anfangen zu beten bis Sonntag morgens um 9, bis hier die Band zum Üben kommt. Rund um die Uhr, jede Stunde. Und wer mitmachen möchte, darf sich gerne außen hängen Listen eintragen zu diesen Gebetszeiten. Wir sind gespannt, was das mit uns machen wird. Es geht nicht darum, dass wir jetzt mit 24/7 Gott beeindrucken wollten, sondern das macht was mit einer Gemeinde, wenn sie vor Gott tritt und betet. Das wollen wir gerne machen. Wer da gerne mitmachen möchte, kann mich oder die Ältesten ansprechen. Wir werden ein kleines Team bilden, die das auch gestalten. Von daher keine Angst, das wird nicht langweilig werden, eine Stunde beten. Das geht ganz schnell vorbei und man darf auch dann nochmal kommen. Beten wie er, da hat sich für mich auch ein völlig neuer Aspekt aufgetan. Aus den wenigen Bibelstellen, die das Beten von Jesus beschreiben, ist mir ein zentrales Gebetsanliegen von Jesus deutlich geworden. Man kann das in dem intensiven Gebet in Gethsemane so komprimiert vorfinden, nämlich betet, dass ihr nicht der Versuchung erliegt und Vater, dein Wille geschehe. Da haben sich für mich 2 zentrale Themen, die zusammengehören, bei Jesus herauskristallisiert. Jesus war sich bewusst, wie groß die Versuchung ist, eigenmächtig zu handeln, am Vater vorbei. Deswegen dieses Bete, dass er nicht in Versuchung kommt, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Deswegen hat er auffälligerweise oft nach besonderen Heilungswundern und großen Wundern gebetet, um sich immer wieder auf den Vater zurück zu fokussieren, auszurichten und seine Nähe zu suchen und nach seinem Willen zu fragen. Darum ging es in der letzten Predigt, nicht letzten Sonntag, aber zu diesem Thema nachzuhören auf unserem YouTube-Kanal oder auf der Webseite. Und heute beim Thema Lieben wie er geht es im Grunde auch um das Gleiche, nämlich um die Beziehung zum Vater. Beim Thema Lieben wie er denkt man zunächst mal daran, wie hat Jesus eigentlich die Menschen seiner Zeit geliebt? Wie hat er seine Jünger geliebt? Das war so auch so mein erster Gedanke. Aber da hat sich für mich dann beim Nachdenken noch eine weitere, viel tiefere Liebesbeziehung aufgetan, ohne die wir lieben wie er nicht denken können. Das müssen wir einbeziehen. Nämlich, wie hat er den Vater geliebt? Das war die ganz wichtige Liebesbeziehung. Auf unserer Gemeindefreizeit haben wir darüber auch gearbeitet, haben wir dann jeweils zwei Gruppen zu einem Thema gemacht und auch zu diesem Thema Lieben wie er. Und dazu haben dann in Gruppen die Leute diese Bibelstellen angeschaut und zusammen erarbeitet. Da wurden also diese Bibelstellen betrachtet und da wurde zunächst mal festgehalten, Jesus zeigt seine Liebe durch ein starkes Mitgefühl. Also da gibt es Stellen, wo es steht, dass er geliebt hat, und dann gibt es Stellen, wo er indirekt wir daraus schließen können, dass Jesus geliebt hat. Zum Beispiel, als ein Aussätziger vor ihm niederfällt und bittet, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, kannst du mich heilen. Und in dieser Szene wird beschrieben, wie Jesus zutiefst ergriffen war und aus Liebe und Barmherzigkeit geheilt hat. Dabei sah Jesus immer auch die ganzen Bedürfnisse der Menschen. Er heilte ihre körperliche Not, aber auch die seelische Not. Er sah die körperlichen Bedürfnisse, als er Tausende mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hat. Und in dieser Geschichte und auch in dieser anderen Geschichte, wo Jesus die vielen Menschen sieht, wo es heißt, es hat ihn ganz tief ergriffen, da ist mir eine interessante Beobachtung gekommen. Nämlich, Jesus hat in solchen Situationen immer die Jünger einbezogen. Beim Speisungswunder zum Beispiel, wo es heißt, er sah die Menschen, war tiefst ergriffen, weil sie waren wie Schafe ohne Hirten, da sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Und auch beim Blick auf diese erschöpfte Menge, diese hilflosen Menschen, sagt er, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Das heißt, Jesus sah die Not der Menschen, er sah aber auch die Not hinter der Not dieser Menschen. Diese Menschen haben keinen Hirten. Sie sind verlorene, gehetzte Schafe. Und das löst in ihm ein tiefes Mitgefühl aus. Und dieses Mitgefühl hat Jesus nicht für sich behalten, sondern er hat es an seine Jünger weitergegeben. Sie haben es gesehen, sonst hätten sie ja auch nicht aufschreiben können in den Evangelien. Und er hat sie einbezogen. Gebt ihnen zu essen. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und hier sehe ich schon einen ersten Ansatz für Lieben wie er, nämlich er hat die Jünger einbezogen in seine Liebe, in sein Mitgefühl zu den Menschen. Er hat sie spüren lassen, wie sehr er diese verlorenen Menschen liebt. Er hat seinen Schmerz deutlich werden lassen, wie ihn das geschmerzt hat, diese Menge an verlorenen Menschen. Und hat die Jünger hineingenommen in diesen Schmerz und gesagt, hier, das ist auch euer Schmerz. Gebt ihr ihnen zu essen. Betet, dass sie einen Hirten finden. Darum geht es letztlich auch in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn. Diese Geschichte oder diese Gleichnisse erzählt der Mensch Jesus hartherzigen, selbstgerechten Pharisäern. Und er wirbt mit diesen 3 Gleichnissen um ihre Liebe, um ihr Mitgefühl. So wollte er sagen, spür doch mal, wie sich das anfühlt, wenn du ein Geldstück verloren hast. Oder wenn du ein Schaf verloren hast. Oder wie fühlt sich das an, wenn du dein geliebtes Kind verloren hast. So liebt der Vater die Menschen, so liebe ich und so sollt auch ihr lieben. Also Jesus hat dadurch die Menschen versucht, in seine Liebe hineinzunehmen und zu gewinnen für seine Liebe, dass sie in gleicher Weise lieben. Und als Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl die Füße gewaschen hatte, da gab er ihnen ein Beispiel, wie sie lieben sollen. Und da heißt es, hat er das ganze Ausmaß seiner Liebe gezeigt. So übersetzt eine Übersetzung. Er hat das Ausmaß seiner Liebe gezeigt. Er hat sie alle geliebt, die ganzen komischen Typen da, sogar den Judas, der ihn nachher verraten hatte, er hat sie alle geliebt. Und mit dieser Fußwaschung setzte Jesus ein starkes Zeichen, ein Beispiel, wie wir auch einander lieben sollen. Und auch hier finden wir einen Ansatz zu lieben wie er, weil er gesagt hat, so wie ich geliebt habe, so sollt auch ihr lieben. So wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so sollen auch wir einander lieben. Und diese Liebe zeigt sich eben nicht in Gefühlsausbrüchen oder in herzlichen Umarmungen, sondern lieben wie er wird hier sehr konkret, nämlich dienen, einander dienen. Und da muss ich sagen, da ist bei mir und bei uns noch viel Luft nach oben. Aktuell ploppt das ja wieder auf beim Thema, diesem leidigen Thema Hausreinigung. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie Dienen aus Liebe aussehen kann. Und während sich die Jünger so darum gedrückt haben, wer jetzt diesen Fußreinigungsdienst übernehmen sollte, das war ja ein Dienst, der gemacht wurde bei so einem Abendessen, während sie sich also rumgedrückt haben, wer macht jetzt diesen Dienst, hat Jesus wörtlos Schürze genommen, Handtuch, Wasserschüssel und hat angefangen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel, ein Plakat zeigen, was der Teenkreis während der Gemeindefreizeit gemacht hat, wie sie das Thema erarbeitet haben. Auch dieses Herz für die Verlorenen, das hatten wir schon, wie Jesus die vielen Menschen sieht und dass ihm das Herz bricht über so viel Verlorenheit, Schafe ohne Hirten. Bei Jesus ging die Liebe zu den Menschen vor. Er ließ sich stören, zum Beispiel als er gepredigt hat und plötzlich da einer durchs Dach reingelassen wurde. Jesus hat seine Gefühle gezeigt, als er an das Grab von Lazarus ging und weinte, wo die Leute sagten, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Und auch bei einem Gespräch mit einem reichen jungen Mann sahen die Jünger, wie er diesen jungen Mann lieb gewann, aber er hat ihm auch die Wahrheit gesagt. Er hat ihn nämlich auf sein Problem gestoßen. Dein Reichtum ist dein Problem. Jesus hat sich aus Liebe erniedrigt und den Menschen gedient. Und er konnte das, weil er wusste, wer er war. Das wird vor allem in der Geschichte von der Fußwaschung deutlich. Jesus konnte selbstlos lieben, weil er geliebt war, weil er sich vom Vater im Himmel geliebt wusste. Und ohne diese Sicht ist Lieben wie er eine totale Überforderung. Wenn wir nur appellieren, du musst auch so lieben, wie Jesus geliebt hat, ohne eine Quelle anzugeben, wie man selbst geliebt werden kann, ist das eine maßlose Überforderung. Wir können nicht aus uns heraus unsere Feinde lieben, so wie Jesus den Judas geliebt hat oder wie er seinen Feinden vergeben konnte. Aus Liebe konnte Jesus Grenzen überschreiten, zum Beispiel als er einen Aussätzigen an sich herangelassen hat. Und Liebe geht durch den Magen, haben sie festgestellt. Natürlich, Jesus hat nicht nur die Leute voll gepredigt, er hat sie auch satt gemacht. Da gehört beides zusammen. Er hat die Menschen konkret geliebt, indem er sie geheilt hat und indem er sie satt gemacht hat. Das waren im Wesentlichen die Bibelstellen, wo berichtet wird, wie Jesus Menschen geliebt hat. Aber mir ist dann aufgefallen, da fehlt doch noch was. Das ist doch nicht alles. Das ist ja nur eine Dimension, wie Jesus geliebt hat, nämlich die Verlorenen und die Jünger. Aber im Neuen Testament wird auch viel über die Liebe von Jesus zu seinem Vater und die Liebe des Vaters zu Jesus berichtet. Erstaunlich viel sogar, wenn man sich damit mal beschäftigt, besonders im Johannesevangelium. Und diese Dimension ist mir dann deutlich geworden bei diesem Thema, wo ich dachte, das gehört auf jeden Fall dazu. Das müssen wir mit bedenken. Und es beginnt mit der Taufe von Jesus. Da heißt es, als Jesus aus dem Wasser stieg, kam eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Das hat Jesus gehört, bevor er losgezogen ist, um die Menschen zu lieben. Am Anfang seines Dienstes steht also, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und das war jetzt keine nette Geste des Vaters zu seiner Taufe, sondern das war ganz wichtig. Neben dem Heiligen Geist, den Jesus bei der Taufe empfangen hat, empfing Jesus diese Zusage. Ja, man könnte sagen, Jesus wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und mit der Liebe des Vaters erfüllt. Er brauchte beides. Er brauchte den Heiligen Geist für seine Wirksamkeit und er brauchte diese feste Gewissheit, ich bin das geliebte Kind, der geliebte Sohn des Vaters. Bevor also Jesus zu den Menschen ging und sie liebte, musste er hören, dass er geliebt ist vom Vater. Jesus konnte die Menschen nur lieben, weil er geliebt war. Jesus konnte den Menschen die Füße waschen, weil er wusste, wer er war. Das wird extra in dieser Fußwaschungsszene betont. Nämlich, er ist der geliebte Sohn des Vaters und er wusste, Gott hat ihm alles in die Hände gegeben. Aus diesem Bewusstsein heraus konnte er den Jüngern die Füße waschen. Und wir wissen das ja auch aus der Psychologie. Nur wer eine gesunde Identität hat, kann auch andere lieben. Nur wer geliebt ist, kann andere lieben. Und so lebte Jesus in der Liebe des Vaters. Und es ist interessant, ich habe mal nachgezählt, das Neue Testament erwähnt genauso viele Stellen, wo die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Sohn und dem Vater erwähnt wird, wie wo Jesus andere Menschen liebt. Es sind gleich viele Stellen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, sondern das will zeigen, die Dimension ist ausgewogen. Die Liebe zwischen Jesus und dem Vater und umgekehrt ist genauso stark dargestellt im Neuen Testament wie die Liebe zu den Menschen. Das muss ausgewogen sein. Das heißt für unser Thema, bevor wir also überlegen, lieben wir er, wie geht das, müssen wir überlegen, wie kann ich die Liebe des Vaters leben? Wie kann ich in der Liebe des Vaters leben? Wie kann ich den Vater lieben, so wie Jesus den Vater geliebt hat? Bevor wir also anfangen, uns Gedanken machen, wie können wir die Menschen so lieben, wie Jesus sie geliebt hat, müssen wir überlegen, wie können wir die Liebe des Vaters empfangen und wie können wir den Vater lieben? Da geht es zunächst darum. Es geht also zunächst bei lieben wir er um unsere Beziehung zum Vater im Himmel. So wie Jesus das am Anfang hören musste, du bist mein geliebter Sohn, so müssen wir das auch immer wieder hören, nicht nur am Anfang unseres Christseins, sondern immer wieder, am besten täglich, müssen wir das hören, du bist mein geliebter Sohn. Ich halte mir das durch den Epheserbrief immer wieder vor Augen und lese das öfter mal in meiner Gebetszeit, wo es heißt, aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Da steht's. Das mache ich mir bewusst. Ich bin das geliebte Kind und er freut sich daran. Da haben wir die beiden Elemente auch wieder. Ich bin geliebt zur Freude Gottes, zu seiner Freude. Oder nehmen wir diese starken Verse aus Römer 8 am Ende, Vers 31, wo es am Ende heißt, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das müssen wir uns immer wieder zusagen. Im Gebet, beim Bibellesen. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ich bin das geliebte Kind des Vaters. Komme, was da wolle. Diese Worte müssen wir uns einprägen. Sie erinnern uns immer wieder daran. Ich bin das geliebte Kind des Vaters. Ich mache mir das bei meinem täglichen Gebet beim Vater Unser bewusst. Ihr wisst ja, ich bete ja schon länger das Vater Unser als Gebet. Nicht so einfach runter, sondern entlang. Und das fängt damit an, unser Vater im Himmel. Das sage ich mir das schon zu, allein mit der Anrede, ich bin das Kind des himmlischen Vaters. Allein diese Aussage macht mir die Liebe bewusst. Und es macht mir bewusst, ich bin nicht alleine. Da gibt es noch ganz viele Geschwister, die ich mir nicht ausgesucht habe, mit denen ich irgendwie klarkommen muss. Aber das sind meine Geschwister. Und das ist mein tägliches Ritual, wo ich mir die Liebe des Vaters bewusst mache. Ich bin das Kind des Vaters. Wie sah das bei Jesus aus? Er gibt uns einen kleinen Einblick im Johannesevangelium, Kapitel 5. Da sagt er, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Hier sehen wir, wie Jesus ständig im Kontakt mit dem Vater war. Er machte sich vom Vater total abhängig. Er sagt, ich mache nichts aus mir heraus, sondern ich bin in allem vom Vater abhängig. Er hat den Vater ständig beobachtet. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Wüsste ich gerne. Aber jedenfalls war er ständig online mit dem Vater. Und er sah sich dabei aber nicht wie so ein Astronaut auf einer fernen Sternenmission, der da Befehle empfängt von der Basis, sondern er lebte jeden Augenblick in der Liebe des Vaters. Und dazu gibt es eine spannende Parallele. Auch im Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 11 und 12. Da spricht Jesus wieder von seiner Beziehung zum Vater, aber da passiert was Neues. Er sagt, glaub doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Da wird diese Beziehung deutlich gemacht. Glaub doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Oder glaub wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Die Parallele sind die größeren Dinge. Wir werden aus der gleichen Beziehung zum Vater noch größere Dinge tun, als Jesus in seiner Beziehung zum Vater getan hat. Hier gab Jesus wieder einen kleinen Einblick in seine Beziehung zum Vater. Diese enge Beziehung, er im Vater und der Vater in ihm, dieses Miteinander, in dieser engen Beziehung konnte er Wunder tun. Ohne ging das nicht. Und jetzt führt Jesus den Gedanken weiter an dieser Stelle, das war die Abschiedsrede vor seinem Tod, und spannt den Bogen zu uns und sagt, wir werden die gleichen Dinge tun, wenn ihr in der Beziehung zum Vater seid wie ich. Ihr werdet sogar noch größere Dinge tun. Wenn wir den Vater lieben, wie er den Vater geliebt hat, werden wir noch größere Dinge tun, als Jesus getan hat. Wahnsinn. Und dann betet Jesus in Johannes 17 das letzte Gebet in Gethsemane. Und das ist auch das eine erstaunliche Parallele. Wiederum kommen wir als letztes Gebet oder als an diesem Punkt Gebet in Gethsemane, was schon beim Thema Gebet deutlich geworden ist. Und in diesem Gebet in Gethsemane hat Jesus schon uns im Blick. Er betet nämlich auch für die, die durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen werden. Also alle Christen, die jemals gläubig werden, hat er da schon mit einbezogen in dieses Gebet. Und da betet er, ich bete für sie alle, also auch uns hier, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind im Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir geschenkt gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Hier beschreibt Jesus, wie lieben wie er ausschaut. Es ist absolut komprimiert und theologisch dicht. Ich finde, es ist einer der schwierigsten Texte des Neuen Testamentes, dieses Gebet. Da merken wir mal, in welcher Liga Jesus gebetet hat. Und in diesem Gebet hören wir das Anliegen von Jesus. Nämlich sein Anliegen ist, dass wir hineingenommen werden in die Liebe des Vaters und des Sohnes zueinander. Dass wir mit hineingenommen werden in diese Zweierschaft. Dass es eine große Gemeinschaft wird. Der Vater und der Sohn sind eine Einheit in ihrer Liebesbeziehung. Der Vater im Sohn und der Sohn im Vater, das kann man nicht trennen. Und jetzt bittet Jesus darum, dass wir in diese Beziehung mit hineingenommen werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind im Vater, damit sie, und das ist ganz wichtig, in uns eins sind. Es geht also nicht nur darum, dass wir als Christen jetzt auch gefälligst eins sein sollen, so eine Parallelwelt, also der Vater und der Sohn sind da oben eins und wir sollen unten eins sein als Parallele. Es geht um viel mehr. Wir sollen eins werden durch die Beziehung zum Vater und zum Sohn. Wenn wir in die Beziehung vom Vater und Sohn hineingenommen werden, werden wir automatisch auch untereinander eins werden. Wir sollen in die Liebesbeziehung mit dem Vater hineingenommen werden und dadurch eins werden. Dadurch kommen wir untereinander in Beziehung. Das ist eine viel tiefere Einheit, wie sie menschlich gar nicht gemacht werden kann. Und in dieser engen Beziehung zum Vater und zum Sohn bleiben wir nicht jeder für sich. Mein Vater, so bete ich auch immer wieder mal versehentlich, ne? Mein Vater im Himmel. Nee, es ist unser Vater, ich bin nicht alleine. Und allein diese Anrede zeigt mir schon, stopp, ich bin nicht alleine. Und das macht was, probier's mal aus. Und du sagst, unser Vater im Himmel. Und dann denke ich immer die anderen mit. Und diese Einheit hat eine Wirkung und ein Ziel, sagt Jesus. Die Welt, also die Menschen ohne Gott, sollen glauben, dass Jesus vom Vater gesandt worden ist. Unsere Einheit mit dem Vater und mit dem Sohn, unser Miteinander soll bewirken, dass Menschen an Jesus glauben. Und das sagt Jesus ja auch bei der Fußwaschung. Ne? An eurer Liebe sollen die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Also es hat eine Außenwirkung. Diese enge Beziehung zum Vater und zum Sohn wird eine Wirkung zeigen in der Welt, weil die Menschen etwas Besonderes sehen. Nämlich Herrlichkeit. Das ist eine merkwürdige Stelle. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Was meint Jesus mit Herrlichkeit, die er uns geschenkt hat? Auch uns, die wir gläubig geworden sind durch den Dienst seiner Jünger. Er hat ja uns da schon mit im Blick. Jesus hat seine Herrlichkeit vom Vater weitergegeben. Aber was ist jetzt diese Herrlichkeit? Die Lösung finden wir in einer Aussage von Paulus, die ich auch schon mehrfach im Rahmen unserer Themenreihe betont habe und erwähnt habe, nämlich 2. Korinther 3,18. Da heißt es, wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Das heißt, wir betrachten die Herrlichkeit des Herrn. Und beim Betrachten überträgt sich die Heiligkeit auf uns. Und ich glaube, das meint Jesus hier auch, wenn er sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt. In der Beziehung zum Vater und zum Sohn empfangen wir seine Herrlichkeit und unser Thema werden so wie er, nach und nach, und empfangen seine Herrlichkeit. Und ein Aspekt ist dann eben unter anderem, dass wir vom Vater geliebt werden und dass wir den Vater lieben, so wie Jesus ihn geliebt hat. Das klingt jetzt alles noch sehr theoretisch und theologisch. Wie schaut das praktisch aus? Schauen wir zunächst auf die Wirkung, wie es hier heißt. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Mit anderen Worten, die Liebesbeziehung zum Vater zeigt Wirkung in der Welt. Das ist nicht nur ein liebesvolles im Vater ruhen, sondern durch diese Beziehung zum Vater hat Jesus eine enorme Wirkung, eine enorme Kraft ausgeübt und Menschen geheilt. Also eine enorme Dynamik ist aus dieser Liebesbeziehung. Also kein in Jesus im Vater ruhen und alles ist schön irgendwie, sondern es gab eine enorme Wirkung. Und für diese enorme Wirkung gab es einen ganz einfachen Trick, so will ich es mal sagen. Wie das geklappt hat, dass diese Wirkung nicht nur einfach ein in sich ruhen war, sondern dass da was rausgekommen ist. Nämlich, Jesus hat das so formuliert, ich werde tun, was der Vater von mir will, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Die Liebe zum Vater zeigt sich im Gehorsam. Das ist nicht nur einfach ein sich toll lieb haben, sondern das ist ganz einfach Gehorsam. Der Vater sagt, mach das und er macht es. Und daran konnten die Menschen erkennen, dass er seinen Vater liebt, weil er das gemacht hat, was der Vater gezeigt hat. Die Liebe zeigt sich also im Gehorsam. Und geht er darum, lieben wir er, wie soll es anders sein? Das Gleiche gilt für uns, sagt Jesus in Johannes 15. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich in meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Also, Vater lieben heißt Vater gehorchen. So einfach ist es. Es geht also mehr darum, einfach Menschen zu lieben, so wie Jesus sie geliebt hat, sondern es geht zunächst um unsere Beziehung zum Vater im Himmel. Dass wir uns von unserem Vater im Himmel lieben lassen und dass wir ihn lieben, so wie Jesus ihn geliebt hat. Und diese Liebe hat eine Wirkung und die zeigt sich darin, dass wir auf den Vater hören und dass wir seinen Willen tun. Amen.